das ist das Thema. Ich dachte, es ging über die Entwicklung der sozioökonomischen Substrukturen im südostasiatischen Marktsektor der ölfördernden Länder. Nein, ich freue mich sehr heute. Ich freue mich sehr heute hier zu sein. Es ist eine ganz große Ehre und ein Vorrecht. Ich freue mich immer ganz persönlich in München zu sein. Ich habe in München viele glückliche Jahre meines Lebens verbracht. Ich habe hier studiert und geheiratet und unser erstes Kind bekommen und dann noch unser zweites Kind bekommen. Und es hat eines eindeutigen Eindruckes bedurft, wo wir wirklich den Eindruck haben, dass Gott uns woanders hinberuft, sonst wären wir niemals von München nach Augsburg gezogen. Ja, der Bertolt Brecht hat ja gesagt, das Beste und Schönste an Augsburg ist der Zug nach München. Das darf ich in Augsburg immer nie sagen, sonst machen sich ganz viele Feinde. Aber ich bin ganz gerne und bin sehr gerne in München. Ich komme gebürtig ursprünglich aus dem Niederbayerischen. Gibt es irgendjemand aus Niederbayern? Ja, ich bin leider, wenn ich jetzt versuchen würde, so Dialekt zu sprechen, das wäre ganz enttäuschend. Bin leider schon so ein bisschen halb dialektal nur erzogen worden. Und ja, aus Deckendorf, aus Metten bei die Kimfumeten, ja, Kimi Aussi, aus Niederbayern, aber ich kann das nicht so gut. Zumal meine Frau aus Hessen stammt und da verlernt man das ganz schnell. Jetzt haben wir mittlerweile 4 Kinder, die alle kein gescheites Bayerisch können. Ja, jetzt, ich warte nur drauf, bis einer auf die Idee kommt, eine Weißwurst zu grillen oder irgendwie sowas oder zu braten, dann habe ich Grund, ganz entsetzt zu sein. Ja, ihr Lieben, Thema Gebet, das hat mich früher überhaupt nicht groß gejuckt. Meine Eltern sind so von ihrem Hintergrund klassische späte 68er. Mein Vater so ist Mediziner, war so in München in der Roten Zelle Medizin, so ein bisschen linke Vereinigung, wie halt alle damals links waren und so. Und die haben dann Anfang der 80er Jahre, haben die so angefangen, sich für den Glauben zu interessieren. Und irgendwie, wenn man dann so Kind ist, dann muss man das ja auch mitkriegen ein bisschen. Und ich fand das total öde, ich fand das furchtbar. Ich will Ihnen mal meine erste Erfahrung mit Gebet erzählen, weil was ich jetzt mache, ist, ich leite ein Gebetshaus und da wird rund um die Uhr gebetet und zwar von jungen Leuten, also Tag und Nacht und zwar von Dutzenden von jungen Leuten. Wenn Sie mir das gesagt hätten vor ein paar Jahren, habe ich gesagt, also nie im Leben, ja, weil als ich so ein Teenager war, da war ich so hippie-mäßig drauf und wollte Spaß machen, habe ganz früh angefangen, verbotene Sachen zu machen, bin von zu Hause so ausgestiegen und heimlich geraucht und Partys gefeiert und so. Und dann war ich aber Teil bei uns in der Schule, wo ich war, da gab es eine katholische Jugendgruppe. Also klassische katholische Jugendgruppe, da haben wir nur gesoffen und Mädchen kennengelernt und Billard gespielt und so. Und da war ich auch dabei, also es hat mir gut gefallen. Und dann gab es einmal im Jahr, gab es so eine Nachtwache und ich weiß nicht genau, was das für Anlass war, aber da war man in der Kirche und meine Gruppe war eingeteilt, dass man eine Stunde, da haben wir so eine Fahne gehalten, ich habe keine Ahnung, was da der tiefere Sinn war, aber man stand da in der Kirche und Fahne und so. Und dann habe ich mir gedacht, in einem plötzlichen Anflug von Frömmigkeit, ich könnte mal versuchen, hier da zu beten, so eine Stunde. Weil ich mir gedacht, das ist immer so eine Stunde in dieser Kirche. Und dann habe ich mir gedacht, es kann so schwer nicht sein, weil eine Stunde, die besteht ja, wie ich schlussfolgerte, die besteht ja aus 4 Viertelstunden. Und da habe ich mir gedacht, jetzt, ich könnte ja eine Viertelstunde danken. Ich könnte zu Gott mal danken, ist ja ganz gut, ne? Und dann kann ich eine Viertelstunde bitten, weil, ja, ich habe viel Grund für alle möglichen Sachen zu bitten. Und dann, ich hatte schon mal gehört, dass es sowas wie Preisen oder Loben gibt. Ich wusste aber nicht genau, was es ist. Aber ich habe mir gedacht, eine Viertelstunde preise ich, so, lobe ich. So, und die letzte Viertelstunde habe ich mir gedacht, ja, die wird irgendwie schon rumgehen. Also es war mein Plan, wie ich eine Stunde bete. Also, so, jetzt, Johannes betet eine Stunde. So, das mache ich jetzt. So, und da habe ich angefangen, was ist 20 Uhr? Es ist 20 Uhr. Und da habe ich angefangen zu danken. Lieber Gott, danke für... Ja, dass ich gesund bin und für meine Freunde, für meine Eltern und so. Und habe ich für alles gedankt, was mir eingefallen ist. So alles Gute in meinem Leben, alles Schöne. Ja, und da habe ich auf die Uhr geschaut und dann war es 20:01 Uhr. Und ich dachte, okay, es sind noch 14 Minuten. Ich dachte, muss ich vielleicht ein bisschen ausweiten. Ich habe zum Beispiel gesagt, ich kann ja zum Beispiel nicht nur für meine Gesundheit danken, ich kann es ja ein bisschen spezifischer machen. Ich kann ja danken, dass ich, dass meine Verdauung funktioniert und mein Herz schlägt und meine Lunge, ja, und das linke Bein und das rechte Bein und die einzelnen Schulfächer, in denen ich gut war, einzeln durchgedankt, so, ja, so. Und dann kam ich auf die Idee, okay, ich könnte ja für alles danken, was mir überhaupt einfällt, ja, da habe ich So, danke für die erste Kerze, danke für die zweite Kerze, danke für die dritte Kerze, die hier steht, danke für die vierte Kerze, danke für dieses Dach, danke für diese Bank, danke für meinen Schuh. So, und dann alles, was mir nur einfiel, habe ich die Uhr geschaut, dann war es 20:03 Uhr. Und ich habe wirklich gedacht, ich verzweifle, ich werde sterben diese Stunde. Das ist furchtbar, das ist unglaublich langweilig, weil meine Erfahrung, und das haben total viele Menschen, so die Erfahrung ist die irgendwie, vielleicht gibt es ja Gott wirklich und vielleicht will man sich nicht mit ihm verscherzen, aber das Problem ist, alles, was mit Gott zu tun hat und Glaube und Religion und erst recht Kirche, ist total langweilig. Das war mein Problem. Und alles, von dem man wusste, dass es echt Spaß macht und dass es schön war, das war irgendwie alles verboten. Ja, das war das Problem. Also alles, was irgendwie so Gott und so Beten vorm Essen und Kirche, so furchtbar. Ja, und alles, was Sünde hieß, das war total anziehend für mich. Das war mein Dilemma. Also ich wollte, ja wirklich wahr. Also meine Eltern anlügen, nachts aussteigen, mit Mädchen Spaß haben und saufen und so. Das war halt cool, ja. Und Gott und so war total langweilig. Und dann ist was in meinem Leben passiert, was aber total einschneidend war. Und ich muss dazu sagen, dass ich war zu dem Zeitpunkt weder drogenabhängig noch schizoid, noch war ich gerade an einem Autounfall fast gestorben. Das sind so die klassischen Grenzerfahrungen, wo Menschen dann auf einmal religiös werden oder so. Alles war nicht der Fall und ich war auch nicht auf der Sinnsuche, gar nichts. Sondern ich war einfach, jemand hatte mich mitgeschleppt auf ein großes Treffen, so ein bisschen wie hier, aber noch größer. Und da waren ganz viele junge Leute und die haben, also halt gesungen und Gott und das ganze Programm. Und ich fand's echt total eigenartig, weil ich bin ja hin mit dem erklärten Ziel, allen zu zeigen, dass ich total cool bin und dass mich das überhaupt nicht interessiert. Und ich war so ganz fertige Klamotten angehabt. Und ich bin ganz hinten immer drin gesessen, ja, in dieser Veranstaltung. Und wenn die dann geredet haben, und so bin ich sofort rausgegangen, weil ich viel zu langweilig habe ich mit einem Freund draußen Frisbee gespielt. Und dann gab's da diesen Lobpreis, haben die das genannt. Und das fand ich total gruselig, weil es waren normale, gut aussehende junge Leute, so, ja, wie du und ich, ja, also, ne, normale Menschen. So, und dann haben die angefangen, haben die Musik gemacht und dann haben die diesen verklärten Blick bekommen, ja, dann haben die so, und ich habe gedacht, egal was ihr raucht, raucht weniger davon, ja, irgendwie so wirklich, ich war total schockiert, weil das war so eigenartig, weil die waren eigentlich, irgendwas an denen habe ich angesprochen. Wir sind hier unter uns, deswegen kann ich das auch frei sagen. Ich fand die Mädchen auch ganz gut, ja, weil das waren, die sahen ganz normal aus, aber die hatten irgendwas, was ich, so irgendeine Art von Ausstrahlung, die ich von den Mädchen aus meiner Clique nicht so kannte. Heute würde ich sagen, die hatten irgendwas Reines, weil so die Mädchen in meiner Clique, die waren eher so, ja, also ergebnisoffen, ne, also eher offenherzig, so, ja, also, und aber die hatten, diese Mädchen hatten irgendwas, was eine innere Schönheit, irgendwas, was Reines ausschalten, was mich intuitiv irgendwie berührt hat, so, und was mich nur abgeschreckt hat, war dieses Jesus-Ding und Hände heben und dieser verklärte Blick und so, fand ich ganz komisch. So, und dann kam ein Abend, das war der letzte Abend von diesem Treffen, das war nur 3 Tage oder so, der letzte Abend, und ich saß da wieder hinten drin und mir war echt langweilig, und dann haben die gesagt, so, und jetzt kann man nach vorne kommen und kann für sich beten lassen, dass irgendwie, ich weiß nicht, wie der Wortlaut war, dass man den Heiligen Geist irgendwie bekommt oder irgendwie sowas. Und ich weiß echt bis heute nicht, warum, aber ich habe mir so gedacht, ja, bevor ich hier rumsitze, kann ich auch nach vorne gehen und mir den Heiligen Geist holen. So, und da war noch ein Kumpel von mir dabei, das war der, mit dem ich immer Frisbee gespielt habe. Und habe ich zu dem gesagt, gehst du vor? Hat er gesagt, wenn du vorgehst, gehe ich auch vor. Habe ich gesagt, ja gut, wenn du eh schon gehst, dann kann ich auch gleich mitgehen und so. So, und dann sind wir da nach vorne getrottet, ja, und dann hatten wir einen Kleingruppenleiter, den fand ich ganz cool, der hatte den coolen Namen Robin, der war auch so ein bisschen sah aus wie so ein Surfer-Typ und der mit so einem anderen zusammen, der andere war nicht so cool, die haben unsere Kleingruppe geleitet. Und wir haben gedacht, wir können ja beide zu dem gehen und sagen, okay, kannst du für uns beten so. Und dann kommen wir beide zu ihm hin, ja, du, also jetzt, wir hätten davon auch gerne und so. Wir wollen auch ausprobieren und so. Und dann hat er gesagt, ja, kein Problem, weißt du was, ich bete für dich. Und für den Johannes hier betet er, und jetzt weiß ich nicht, wie er heißt, aber er sah so aus, als hieße er, sagen wir mal, Edgar Ludwig oder so. Ja, so in diesem Ding. Es war so ein schüchtern Dreinblicken, mit so einem Stirnblick, mit so einem Schnurrbart, hatte irgendwas Eigenartiges. Und ich habe mir schon gedacht, na, das wird bestimmt ganz toll. So, und dann hat er angefangen, für mich zu beten. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat, aber ja, ich glaube, der hat irgendwie so die Hand aufgelegt und gesagt, ja, Herr, bitte segne das in Johannes. Also irgendwas, was unspektakulär ist. Ich stand so da und so geschaut. So. Und dann also parallel dazu hat eben der andere, der Robin, hat für meinen Kumpel gebetet. Und der Kumpel, der war ganz normal immer Frisbee mit mir gespielt und so, auch sonst normale Ernährung, ganz normal gekleidet. So. Ja, und jedenfalls, da hat er so gebetet und so. Und auf einmal schaue ich so auf der Seite so, im Augenwinkel und denke ich mir, das kann nicht wahr sein, oder? Das kann nicht wahr sein. Weil der betet da und auf einmal mein Kumpel, der ganz normale, ja, macht diesen hier. Ja, genau dieser komische, dieser verstrahlte Blick. Ich habe gedacht, was ist hier los? Was ist hier los? Und ich stand so da, ja, gar nicht verklärt geblickt und so. Und dann betet der weiter, der andere. Und dann, also ich hab's fast schon befürchtet, aber es wurde wahr, ja. Der hat dann so, und dann kam dieser her. Und ich war total schockiert. Ich war total schockiert. Und dann hat er noch angefangen, ich weiß nicht, wer von euch das kennt, in der Bibel wird berichtet, dass der Heilige Geist auf die Jünger gekommen ist und die haben in fremden Sprachen angefangen zu singen. Ja, und da hat er angefangen, irgendwie so, schalala, ja, salabara, Jesus. Ich habe gedacht, ich habe sofort geschaut, wo ist der Ausgang hier, wie kann ich rausrennen. Aber zum Glück, der war dann schon fertig, der Beter, der Norbert Jürgen, oder wie er hieß, und hat er Amen gesagt, und ich danke gleichfalls, und so, und dann, nein, das habe ich nicht gesagt, ich weiß nicht, was ich gesagt habe, aber, also bei mir gar nichts, gell? Ich stand einfach nur da, und so, und fertig, so. Und dann war ich eben fertig mit diesem Gebet, und dann ist was wirklich Interessantes passiert, an das ich mich bis heute noch deutlich erinnere, nicht als wäre es letzte Woche, das wäre übertrieben gesagt, aber es ist noch deutlich da, obwohl es 20 Jahre schon her ist. Ich war damals 14, ich bin jetzt 34. Und ich. Ja, ja stimmt, das ist der Schlüssel. Bin ich weg und in mir war im Bewusstsein sowas wie: okay, irgendwas ist anders. Das ist jetzt ganz schwer für sowas Worte zu fassen. Ich mache echt nur so Bilder. Und in mir war sowas wie: stell dir vor, ich weiß nicht, wer von euch schon mal richtig verliebt war, also glücklich verliebt, sowas wie: wow, so der erste Tag und sie liebt mich wirklich oder er liebt mich wirklich. So ein bisschen so, nur, dass es ein ruhigeres Bewusstsein war, ein ruhiges Gefühl, nicht so ganz aufgekratzt, sondern es war, ich kann es nicht anders in Worte fassen, aber in mir war völlig klar, ich bin gerade jemandem begegnet und dieser jemand ist Gott. Weißt du, das hat mir keiner gesagt und so, Johannes, jetzt musst du auch ganz viel fromm sein oder sowas. Mir war klar, dass ich gerade einer Person begegne und dass diese Person Gott ist. Und mir war in einem Moment klar, dass alles, was diese jungen Leute mir diese Tage da erklärt haben, mit Jesus und mit Lobpreis und Gott, dass das alles wahr ist. Ich wusste von einem Moment, dass es von anderen auch, dass es wahr ist. Und diese Präsenz, diese Freude, diese Schönheit, dieser Friede, ich kann es nicht anders sagen, aber ist und war das intensivste und tiefste und freudevollste, was ich in meinem Leben bislang und bis heute je erlebt habe. Ja, zum Glück ist es nicht das einzige Mal, dass ich Gott persönlich begegnet bin, aber trotzdem, dieser erste Hereinbruch hatte bis heute einfach was ganz Besonderes. Du kannst mir erzählen, dass du nicht an Gott glaubst oder dass Leute nicht glauben, dass es Gott gibt, aber ich kann es nicht glauben. Das kann ich genauso wenig glauben, wenn du mir sagen würdest, deine Frau existiert nicht. Nein, ich habe vorher erst mit ihr telefoniert und wenn mir jemand sagt, ich glaube nicht an Gott, muss ich sagen, das ist unmöglich. Ich habe gerade vorher noch mit ihm gesprochen, es geht ihm total gut. Also da war er auch gar nicht krank und lag auch nicht im Sterben. Wie kann er denn jetzt tot sein? Und so. Er lässt euch übrigens schön grüßen, geht ihm gut. Nein, Gott ist eine Erfahrungsrealität in meinem Leben. Du kannst sagen, du findest es nicht überzeugend, das ist okay, das ist deine Meinung, aber ich habe seither so vielen Menschen von diesem Gott erzählen können und ich habe so viele Menschen erlebt, die diesen Gott auch erfahren haben und deren Leben sich radikal verändert hat. Was immens ist. Für mich war diese Erfahrung so immens, dass ich erst noch gar nicht wusste, wohin damit. Weil das total Schöne war, ich habe früher an sowas geglaubt, vor dieser Erfahrung, an so ein Lohn-Strafe-Ding. Sowas wie wenn du in der Schule bekommst du gute oder schlechte Noten. Ich habe mir vorgestellt, vielleicht gibt es so eine göttliche Instanz. Und wenn du was Schlechtes tust, wirst du irgendwie am Schluss, kriegst du schlechte Noten. Und irgendwie, wenn du dich anstrengst, dann bist du gut oder so. Das war so ein bisschen mein Kinderbild von Gott. Aber was ich da erfahren habe, das war so überwältigend für mich, weil ich habe in dem Moment gar nicht versucht, gut zu sein. Weißt du, ich habe nicht mal versucht, Gott zu suchen. Das ist, er hat mich gesucht. Weißt du, und ich war damals ein kleiner Möchtegern-Hippie, der mit Freunden überlegt hat, was wir tun können, um high zu werden, wenn wir kein richtiges Gras kriegen, irgendwie selber was anzubauen oder halt irgendeinen Schwachsinn zu machen. Das war mein Leben. Ich habe nicht nach Gott gesucht und war nichts Besonderes, sondern Gott ist in mein Leben reingekommen, in einem Moment, wo ich das nicht groß verdient hätte. Und das hat mein Weltbild total auf den Kopf gestellt, weil ich mir gedacht habe, okay Gott, es geht also nicht in erster Linie darum, dass ich was richtig machen muss, um dir zu gefallen, sondern du hast Interesse an mir? Okay, ist das der Deal? Und ich war erstmal überwältigt von dem. Tatsächlich, ich war so überwältigt von dem, dass ich erstmal gar nicht auf die Idee gekommen wäre, dass ich jetzt mein Leben ändern sollte. Ja, wirklich wahr. Ich habe nur gedacht, okay, das ist einfach toll. Und ich habe so meinen Freunden erzählt, ey du, ich habe was ganz Extremes erlebt und toll. Aber bei mir ging es genauso weiter, so geraucht und Party und Freundinnen und alles. Und diese Freude und dieses tiefe Gefühl von Gott ist dann wieder weggegangen nach ein paar Tagen. Und in mir blieb so eine Frage über längere Zeit hinweg, wie bekomme ich das zurück? Und erst ein halbes Jahr später hat mir jemand gesagt, du kannst tatsächlich Jesus dein Leben geben. Ja, du kannst tatsächlich dein ganzes Leben, so willst du es Gott schenken. Und erst dann habe ich gecheckt, wow, irgendwie, das erfordert ja auch einen Schritt von mir. Und ich habe dann, das war viel unspektakulärer, ich habe dann in mein Tagebuch reingeschrieben, habe gesagt, so, wir machen einen Vertrag. Gott, wir machen einen Vertrag. Der Vertrag ist so, ich übergebe dir mein Leben komplett, du bist jetzt der Chef, du sagst, wie es läuft, aber du gibst mir immer diesen Heiligen Geist und diesen Frieden und diese Freude. Und das ist ein total guter Deal. Gott hat den bis heute gehalten. Das ist die beste Entscheidung. Weißt du, was dann passiert ist? In dem Moment, wo ich das geschrieben habe, in diesem Moment, das war um 11.13 Uhr, am 8. November 1993, habe ich das aufgeschrieben und weißt du, was in dem Moment passiert ist? Gar nichts. So, und es war völlig unspektakulär. Ich habe das einfach nur geschrieben und gut war es. Aber dieser simple Schritt, der hat mein Leben noch nachhaltiger beeinflusst als diese erste Erfahrung mit Gott. So, und was ich dann die Jahre erlebt habe seither, ist einfach, ist auf und ab. Gell? Ich bin ein ganz normaler Mensch, meine Frau ist eine ganz normale Frau und Kinder, ganz normale Sachen passieren, Leben passiert. Und ich will nicht, dass es zu abgehoben und sowas klingt, aber ich habe einfach über die Jahre hinweg erlebt, dass Gott ein Gott ist, der Wunder tut. So, mein Leben, das ich jetzt führe, ist total, total verrückt nach den Maßstäben der Gymnasiale. Total crazy, total verrückt. Und zwar war es einfach so, dass ich habe mein Leben studiert hier in München, wollte Lehrer werden. Und dann hat mir jemand einen Job an der Uni angeboten und mit dem konnte ich dann promovieren. Ich habe in einem ganz theoretischen Grenzbereich zwischen Kognitionsforschung, also Hirnforschung, Linguistik, also Sprache und analytischer Philosophie und Theologie habe ich promoviert. Also eigentlich ging es um die Frage, wie wissenschaftliche Erkenntnis, naturwissenschaftliche Erkenntnis übereinstimmen kann oder im Kontext stehen kann zu religiösen Aussagen. So, das war mein theoretisches Feld. Ich habe das ein paar Jahre lang studiert, habe dann hier eben mein Doktor gemacht in München. Und in dieser Zeit ich kann es nicht anders sagen, Gott meiner Frau und mir aufs Herz gelegt, ein Gebetshaus anzufangen, also komplett dafür zu leben, dass junge Leute beten. Und zwar, Gott hat es deutlich gemacht, dass wir davon komplett auf seine Versorgung vertrauen sollen. Nun ganz konkret, ich erzähle das nicht, um zu sagen, wow, ist das eindrucksvoll und was traut er sich und so, das ist alles Firlefanz, sondern ich erzähle das, um zu zeigen, wie massiv Gott ist, weil häufig hört unser Glaube ja beim Geldbeutel auf. ja, so zu glauben, ja, es gibt schon Gott, ist die eine Sache, aber dann, ja, echtes Leben, ja, da, von irgendwas muss das Geld kommen und so. Und wir haben 2006 in München in der Schellingstraße gewohnt, 810 Euro Miete für zwei Zimmer, die nicht richtig beheizt waren. So, also willkommen in München. Und unser zweites Kind war unterwegs, ja, und ich hatte dann noch meinen Job an der Uni. Meine Frau war Erzieherin, hat in der Zeit bis heute auch, ja, pausiert, um ganz für die Kinder da sein zu können. Und wir hatten den Eindruck, dass Gott uns wirklich rausruft aus dieser normalen bürgerlichen Karriere. Das wäre in meinem Fall gewesen, an der Uni in Richtung einer Professur zu gehen oder halt ins Lehramt zurückzugehen oder irgendwie eine andere akademische Laufbahn einzuschlagen. Und wir hatten den Eindruck, dass Gott sagt, hey, und ich werde euch da versorgen. Also versorgen heißt, ihr bekommt kein Geld und irgendwoher kommt das Geld. Er hört sich total verrückt an, weil die Wahrheit ist, am 31.08. hat mein Vertrag an der Uni geendet und ich hatte den Eindruck, ab 1.09. ganz für das Leben zu sein, dass ein Gebetshaus entsteht und zu glauben, dass Gott uns dadurch finanziell versorgt. 810 Euro Miete, zwei Kinder, keine Einkünfte. Und es waren tatsächlich Monate, wo ich in der Schellingstraße in einem Bankautomat von der Hypovereinsbank gegangen bin und Kontoauszug rausgelassen habe und vorher den Herrn gefragt habe, okay, was lässt du dir diesen Monat einfallen, dass wir überleben können? Und jetzt, es wird aber noch besser. Und zwar, kurz vorher hatte ich schon die ganze Zeit diesen Eindruck, okay, das soll unser Leben sein. Wir sollen komplett darauf vertrauen, dass Gott uns versorgt. Jetzt hatte ich zu dem Zeitpunkt aber schon ein Buch geschrieben und ich habe manchmal so Einladungen schon bekommen, irgendwo zu sprechen, weil ich über Jugendgruppen und so schon ein bisschen bekannt war. Und habe ich mir gedacht, hey, das ist zumindest noch so ein bisschen ein zweites Standbein. Das ist ganz gut, wenn ich hier und da mal eingeladen werde, kriegst du mal einen Hunderter oder so. Und dann hat irgendwas in mir genagt. Irgendwas hat in mir genagt. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott an mein Herz klopft und sagt, hey, wie wär's, wenn du all dieses Geld, das du von all diesen Sachen bekommst, nicht behältst, sondern auch weggibst? Habe ich gedacht, aha, ein toller Plan. Ich kriege kein Geld und wenn ich Geld kriege, gebe ich es weg. So, hört sich total gut an. Und ich habe gedacht, das ist Unsinn. Also, so, und ich habe, also, aber ich habe drüber nachgedacht. Ich habe gesagt, okay, das wäre echt hart. Also, dann wäre es ja nur noch übernatürlich. So, und dann komme ich an die Uni, das war am Mittwoch. Und am Mittwoch kommt ein Mitarbeiter von unserem Lehrstuhl auf mich zu und sagt, hey Johannes, hat eigentlich der Professor schon mit dir gesprochen wegen dem Geld? Und dann sage ich, nee, was wegen dem Geld, muss ich was nachzahlen, kriege ich eine Gehaltskürzung oder was ist los? Also nochmal, das ist im Juli und Ende August endet mein Vertrag. Und dann sagt er, nein, am Haushalt vom Lehrstuhl sind etwa 600 Euro übrig geblieben und der Professor hat entschieden, du sollst es bekommen. Eine Reihe von Mitarbeitern gibt es da, keiner von denen weiß von meinen Plänen. Ich, okay, der Professor hat es entschieden. Wow, okay, so. Dann am Abend bin ich bei Freunden eingeladen und die sagen, ja, Johannes, du, wir haben da die Idee, wir wollen da so eine neue Homepage machen. Schau dir mal die Homepage an, findest du die gut? Und ich so, ja, die Struktur kann man noch ein bisschen ändern und so und so und so. Und dann Latte Macchiato getrunken und netter Abend. Und am Ende des Abends sagen sie, hey Johannes, du hast uns echt geholfen mit deinen Tipps. Hier, komm, hast du 100 Euro. Und ich, warum? Also auch die wissen, dass ich am Lehrstuhl arbeite, die wissen gar nichts sonst, okay? Dann zwei Tage später, ist der Freitag, hatten wir eins von unseren Jugendwochenenden. Wir hatten so eine Jugendarbeit mit 100 Teenagern und so. Und wir hatten eine Frau oder mehrere Frauen, die haben für uns gekocht. Und da war eine, die hat ein Restaurant und die hat so ein Riesending Lasagne immer für uns gemacht. Und ich bin hingefahren, um das abzuholen. Und als ich es abhole, nimmt sie mich beiseite, sagt Johannes, hey komm, ich gebe dir noch ein bisschen was und zieht ihre Geldbörse raus. Und ich habe total sicher erwartet, dass die mir eine Spende für unsere Jugendarbeit gibt. Auch die weiß nichts von meinem Planning, gar nichts. Und die hatte so die klassische Geldbörse einer Bedienung, weißt du, diese großen mit vielen Scheinen drin. Ja, und dann macht sie es auf und die gibt mir 20 Euro für unsere Jugendarbeit, voll nett und so. Und dann fasst sie rein und nimmt den ganzen Packen von Geldscheinen da drin, ist so ein Zentimeter. Und dann sagt sie zu mir, hey, Gott hat zu mir gesagt, ich soll dir das geben und zwar nicht für die Jugendarbeit, sondern für dich und deine Familie. Es waren 650 Euro oder sowas. So, und das alles ist innerhalb von 48 Stunden passiert. So, und dann habe ich zu Gott gesagt, versuchst du mir irgendwas zu zeigen? So, zum Beispiel sowas wie, du kannst für mich sorgen und ich kann dir vertrauen. Und unsere Geschichte ist, dass wir uns entschieden haben, seither, ich habe 10 Bücher oder was mittlerweile auf dem Markt und ganz viele CDs und werde viel eingeladen und dieses Geld behalten wir nicht, sondern wir geben das komplett weg. Wir sprechen von zigtausenden von Euro im Laufe dieser Jahre. Okay? Wir geben das weg. Wir leben als Familie, 4 Kinder, Haus, nur von dem, was Gott uns schenkt. Total verrückt, total crazy, Gott ist gut. Wir haben mittlerweile im Gebetshaus 20 vollzeitliche Mitarbeiter, die alle so leben. Okay? Ehepaare, Familien, Kinder. Gott ist real. Und ich fange gleich mit der Finanzstory an, weil da müssen wir Deutsche das hören. Ja, es ist tatsächlich so. Ich stünde nicht hier, wenn ich das nicht erleben würde. Ja, wir erleben das ständig. Gibt auch diese Sachen, fromme Leute finden das manchmal anstößig, weil ja, wie, das, liebe Gott, gibt dir das Geld und so, wie sieht denn das konkret aus? Ja, ich sag dir, wie das konkret aussieht. Wollte ich eigentlich erst am Schluss erzählen, weil das so eine besonders witzige Story ist, aber die ist einfach, passt jetzt gut zum Thema. Ein Kumpel von mir, ein Freund von mir, der Tom, die haben ein Auto gebraucht. Also die haben auch ein junges Paar und arbeiten im Gebetshaus und haben ein kleines Kind. Und die haben ein Auto gebraucht und dann hat er zu Gott gebetet, hat gesagt, Herr, ich bräuchte echt ein Auto, könntest du uns nicht irgendwie ein Auto organisieren? Und da hat er den Eindruck im Gebet, dass Gott zu ihm sagt, ja schon, aber welches Auto? Jetzt, wenn Gott dich das fragt, dann ist es ein guter Tag. Es ist ein guter Tag. So, mir fällt gerade an, dass ich das nie getan habe. Ist egal, jedenfalls, dann hat er so gesagt, Gott, wenn du schon so fragst, 5er BMW. 5er BMW. Und weißt du, diese Geschichte wäre einfach zu absurd, wenn sie nicht wahr wäre. Aber etwa 2 Wochen später ruft ein entfernter Verwandter bei ihm an und sagt, du Tom, ich habe da dieses Auto, das ich gerade nicht mehr fahre. Magst du das haben? Er hat gefragt, was ist es denn? Ja, das ist mein 5er BMW. Ich bin erst heute mit dem gefahren. Ich bin heute Nachmittag mit dem erst gefahren, weil wir ein Leitungstreffen hatten. Ich bin mit dem mitgefahren. Das ist eine reale Story. Und dann kam unsere Konferenz. Und während der Konferenz kommt irgendjemand auf meine Frau zu und überreicht ihr einen Umschlag. Und sagt, das ist einfach für euch ein Geschenk. Und wir haben zu dem Zeitpunkt gerade, wir haben so ein kleines Reihenhaus gekauft, was eh schon ein totaler Glaubensschritt ist. Also wenn man schon kein Geld hat, dann ein Reihenhaus zu kaufen. Aber ist egal. Frag mich nicht, wie das gegangen ist. Und in dem Umschlag sind 10.000 Euro. Und dann sagt mir Jutta, ey, stell dir vor, 10.000 Euro, das ist ja unglaublich. Und sie sagt, ja nee, ist nicht unglaublich, kannst du dich nicht mehr erinnern. Ich, woran? Als der Tom sein 5er BMW bekommen hat, hast du doch gesagt, komm Schatz, wir beten jetzt um 10.000 Euro. Das waren vier Wochen vorher. Ich hätte das echt vergessen. Ich habe es nur so kurz gesagt, komm, wir beten jetzt um 10.000 Euro. Weißt du, diese Stories wären, ja, das können Zufälle sein, aber ich erlebe halt so viele davon. Das ist ein bisschen das Problem. Ich fange mal noch ein bisschen weiter vorne an mit den Zufällen, weil eigentlich, worauf ich am Schluss raus will, es geht mir nicht in erster Linie um diese Wunder oder um diese übernatürlichen Sachen. Im Letzten geht es mir um das größte Wunder, das es in einem menschlichen Leben gibt, ist, dass du kennenlernst diesen Gott. Ja? Diese Vorstellung, dass es eine höchste Kraft gibt, einen, der zuständig ist für überhaupt alles, der hier alles veranstaltet, der hier alles macht, dass es den gibt, dass es eine Wahrheit gibt. Und dass dieses Wesen, diese Entität, dieses Sein dein persönlicher Vater sein möchte, dein Freund sein möchte. Diese Botschaft ist so unglaublich und hätte, wenn du sie glauben würdest, die massivsten Implikationen, die massivsten Auswirkungen auf deine Beziehung, auf deine Ehe, auf deinen Umgang mit Finanzen, mit deinem ganzen Jobleben, auf alles. Die Geschichte ist so unglaublich, dass ich die letzten 20 Jahre damit zubringe, das mehr und mehr verstehen und glauben zu lernen, weil es so massiv ist, dass Gott, der alles gemacht hat, von dem alles abhängt, mich persönlich kennt, für mich persönlich da ist. Ey, ich brauch so viele solche Wunder, wie die ich jetzt erzählen werde, um langsam zu glauben, boah, das könnte echt sein. Hey Gott, ich bin dir echt wichtig. Du siehst mich wirklich hier unten. Das ist unglaublich. Und nicht, du siehst mich im Sinne von, ich hake ab, ob du einen Fehler gemacht hast. Und wenn du einen Fehler machst, hau ich dir mit so einem kleinen Hammer auf die Finger oder sowas. Sondern im Sinne von, ja, wie diese über 1.000 Euro, die ich geschenkt bekomme, obwohl ich noch gar nicht zugesagt habe, dass ich bei dem Deal mitmache. Weißt du, ich überlege nur, Gott, kann es laufen und kann es gehen? Und er sagt im Vorhinein, ich bin für dich da. Ich sorge mich um dich und du musst keine Angst haben. Das ist meine Erfahrungsrealität. Die erste massive Geschichte, die ich in der Richtung erlebt habe, habe ich erlebt, als ich als junger Mensch mit 20 eine wilde Geschichte erlebt und bin ich mal durch den Nahen Osten so gereist und getrampt, Syrien und Libanon. Aufgrund einer dummen Geschichte, da hatte mich nämlich einer nach Libanon eingeladen und ich war aber schon ein paar Mal in Israel vorher gewesen und das ist ein Problem, wenn du einen israelischen Stempel im Pass hast und so. Und dann habe ich den angerufen und habe gesagt, ja, kein Problem, ich habe jetzt einen neuen Pass von der deutschen Botschaft besorgt, der ist clean, ich kann kommen. So, und dann hat er mir einen Brief geschrieben, hat gesagt, sorry, bei uns werden alle Leitungen vom syrischen Geheimdienst abgehört. Bitte brich sofort jeden Kontakt mit mir ab, sonst landest du und ich in syrischen Gefängnissen. So, aber das Problem ist, ich hatte mein Ticket schon gebucht. So, und dann bin ich trotzdem hingeflogen mit 20 und bin da so 3 Wochen in Syrien und Libanon rumgereist. Und ich war einmal in einer Situation, die hatte was wild Romantisches, aber sie war total lebensbedrohlich. Und das war eine der ersten massiven Erlebnisse, wo ich gemerkt habe, dass Gott durchbrach. Und zwar bin ich alleine im Hochgebirge im Libanon in so ein großes Tal, in ein Canyon, das Kadisha-Tal. Da gab es so alte, verfallene Klöster und ich wollte da reinwandern. Und ich habe gedacht, so vormittags, ich gehe da los, so leicht bekleidet, weil da war es warm, es war im Oktober. Ich habe gedacht, ein paar Stunden gehe ich da rein. Und irgendjemand hatte mir gesagt, dass wenn du da ein paar Stunden reingehst, gibt es irgendeinen Weg wieder nach draußen und dann kannst du zurück und das ist eine nette Marschroute und so. Dann bin ich los, bisschen Wasser und bisschen Knäckebrot im Rucksack so etwa. Und es war schön warm und ich bin Stunde um Stunde gegangen und mir war schon ein bisschen, es war schon ein bisschen komisch, dass ich niemandem begegnet war. Alle Klöster, die waren verfallen und Libanon ist jetzt nicht das klassische Reisegebiet gewesen, zumal nicht in den 90ern, da war Beirut noch ziemlich zerschossen und so. Und dann bin ich da ein paar Stunden gegangen, keinem begegnet und dieses Tal wurde immer tiefer und immer wilder und es war schon ein bisschen gruselig. Und dann war es irgendwann nachmittags um 2 und dann sind ein bisschen Wolken aufgezogen, war ein bisschen dunkler und dann war es irgendwann nachts um 3 und da, bis zu dem Zeitpunkt war kein einziger Weg aus diesem Tal rausgekommen. Das Tal wurde immer tiefer. Und dann war es irgendwann 15 Uhr und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt umkehre, so um etwa 17 Uhr wurde es dunkel und dann auch kühl. Also es ist im Hochgebirge, da wurde es fast 0 Grad kalt. Ich wäre da einfach erfroren. Und ich habe mir nur gedacht, wenn ich jetzt zurückgehe, ich war schon 6 Stunden unterwegs, schaffe ich nicht mehr, finde ich den Weg nicht mehr. Und dann gehe ich und dieser Canyon wird immer tiefer, so richtig Steilwand. Und dann habe ich irgendwo ganz oben so ein kleines Kloster gesehen, wo der Weg sich heraufgeschlängelt hat. Und ich habe mir gedacht, hey, entweder wohnen da Leute oder von dort geht vielleicht hinter dem Kloster der Weg weiter raus. Hätte leicht sein können. Und ich habe echt Mut geschöpft und bin da hochgespult und komme zu dem Kloster hin und klopfe und schaue durch den Türschlitz und es ist ein verfallenes Kloster und da ist nichts. Und der Weg hat dort geendet. Es war jetzt 4:30 und die Wolken kamen schon immer tiefer. Es war schon so nebelähnlich, wurde dunkel und ich habe richtig Angst bekommen. Nur leichte Baumwollklamotten. Und dann gehe ich ein paar Schritte weg und ich hab zu Gott geschrien und gesagt, Herr, in deinem Wort sagt Psalm 23, muss ich wandern durch finstere Schlucht. Ich fürchte kein Unheil, Herr, ich brauche jetzt deine Hilfe. Und in genau dem Moment sehe ich links neben mir einen roten Pfeil, der auf die Wand gepinselt ist. Jetzt, ich war genau diesen Weg hergekommen. Das heißt, ich muss den total krass übersehen haben oder er war noch nicht da oder keine Ahnung. Und als ich diesen roten Pfahl gesehen habe, habe ich gesehen, dass im Felsen so ein kleiner Vorsprung war, den man auch als eine Stufe verstehen kann. Da habe ich gesehen, Moment, hier ist vielleicht noch eine Stufe. Und ich bin hochgeklettert und so auf allen Vieren. Und ich habe gemerkt, es ist sowas wie ein Trampelpfad. Bin immer höher gestiegen und bin irgendwann rausgekommen. Bin dann zu Fuß gelaufen, bin auf eine Landstraße gekommen, hatte ein Armeefahrzeug, hat mich mitgenommen. Und ich bin beim Einbruch der Nacht wieder in der Stadt angekommen. Und es wurde total kalt, aber ich hatte überlebt und es war mein erstes Ding von, okay, das war nicht nur ein Zufall, es ging weiter mit ganz massiven Erlebnissen. Ich bringe jetzt einfach so lustige Geschichten nacheinander, einfach lustige, glaubensmachende Geschichten. Wir hatten schon im Gebetshaus angefangen, es war so ein paar Jahre später und wir hatten unsere erste Jüngerschaftsschule, schon wieder was mit Geld übrigens, unsere erste Jüngerschaftsschule durchgeführt. Das heißt, 14 junge Leute, die für ein paar Monate bei uns mitgelebt haben. Und wir hatten ein paar dieser jungen Leute in so einer Pension untergebracht für 3 Monate. Und am Ende dieser Zeit sollten wir das Geld dieser Pensionsfrau praktisch übergeben. Und dann haben wir das in einen Umschlag getan und es waren 1.500 Euro. Oder 1.800 sogar, sowas. Und wir Hirsche haben irgendwie verabsäumt, uns das irgendwie quittieren zu lassen. Wir haben einfach jung und dumm, das in ein verschlossenes Kuvert draufgeschrieben für Frau so und so und der das überbringen lassen durch einen ganz vertrauenswürdigen jungen Mann. Und dann ruft die gute Frau am nächsten Tag an und sagt, ah, das Kuvert war leer. Und ich sage, so ein Ärger, das war garantiert nicht leer. Und dann haben wir gebetet und wir hatten einfach nur im Gebet den Eindruck, hey, die versucht uns zu bestehlen, die Frau. So, aber was willst du machen? Kannst du ja nicht anrufen und sagen, wir haben den Eindruck, sie wollen uns bestehlen. So. Und dann hatten wir eine Veranstaltung am Donnerstagabend, haben wir bis heute im Gebetshaus so ein offener Vortragsabend immer. Und dann war der nächste Morgen, Freitagvormittag, hatte ich um 9 Uhr im Gebetsraum meine reguläre Gebetszeit. Das heißt, ich setze mich dahin und genieße erstmal einfach in der Gegenwart Gottes zu sein. Ich muss da gar nicht viel tun. Es ist einfach schön, bei ihm zu sein. Und um ziemlich genau 9.15 Uhr, ich hatte die Geschichte schon vergessen mit dem Geld, um ziemlich genau 9.15 Uhr habe ich diesen plötzlichen Gedanken, der Bums, wie so in meinem Kopf fällt, der Gedanke war, Johannes, bete jetzt bewusst an, dass dieser Geist, also diese Mentalität von Lüge und von Diebstahl über dieser Frau zerbrochen wird. Weißt du, wirkt Gebet Wunder? Hey, ich sag dir, in 90% der wirklich heißen Fälle sind menschliche Mittel sowieso aussichtslos. Ja, das Allermeiste haben wir Menschen überhaupt nicht in der Hand. Und es ist so ein Fall, wenn jemand dir sagt, 1.800 Euro, das Kuvert war leer, was willst du denn machen? Und ich hatte in diesem Moment 9.15 Uhr das Gefühl, hey, Johannes, bete jetzt gegen dieses Ding an, dass das über dieser Frau zerbrochen wird. Und ich habe so mein 30-Sekunden-Gebet gemacht, aber glaubensvoll. Herr, zerbrich das jetzt im Namen von Jesus, dass diese Frau wieder klar sehen kann. Amen. So, um 9.16 Uhr oder 9.17 Uhr etwa, ich will mich nicht genau festlegen, klingelt das Telefon. Ich gehe nicht ran, weil ich gerade im Gebet bin, sondern meine Frau geht ran. Und wer ist dran? Die Frau von der Pension. Und sie ruft an und sagt, ah, ich habe nochmal ganz genau nachgeschaut in dem Kuvert. Ja, und beim genaueren Hinsehen, so trügt der Schein oft, beim genaueren Hinsehen waren die 1800er Scheine dann doch drin. Nein, oder sie hat irgendwie, anders, also irgendwie das war versehentlich dann doch woanders und wie auch immer. Und wir, ist schon okay, danke, wiederhören. Und so, einfach wow. Preis den Herrn. Ich erzähle eine nächste Geschichte. Die noch eine Spur heißer ist. Also da geht es nicht nur um 1.800 Euro, sondern um ein bisschen mehr. Und zwar, ich habe erzählt, dass wir jetzt ein kleines Haus haben. Wir haben vorher in einer ganz einfachen Wohnung gewohnt, in Augsburg-Hochzoll. Und neben uns hat eine Familie aus Syrien gewohnt. Das waren Kurden. Und ganz liebe Leute, die sind keine Christen. Aber relativ bald haben sie rausgefunden, dass wir irgendwie einen guten Draht zu Gott haben. Und das stimmt wirklich. Wenn bei denen jemand krank war oder die eine aussichtslose Situation hatten, dann sind sie zu uns gekommen und haben uns gefragt, ob wir beten können. Und die haben total massive Wunder erlebt mit unserem Gebet. Irgendwann war es so, wenn die ein Wunder gebraucht haben, haben sie bei Hartl geläutet. Das ist wirklich so. Ich könnte eine ganze Reihe von Geschichten nur von denen erzählen. Ich konnte ihnen auch von Jesus erzählen und sie haben ihr Leben Jesus übergeben. Das ist eine ganz wunderbare Geschichte. Aber dann ist was passiert im Sommer 2010. Und es war vor dem syrischen Bürgerkrieg. Und Syrien war schon, oder ist noch immer, aber war auch damals ganz schlimmes Unterdrückungsregime. Und die sind als kurdische Familie schon, weiß ich nicht, 15 Jahre vorher oder so aus Syrien geflohen und zwar illegal. Und jetzt lag allerdings der Vater von der Frau, von der Horia, sie heißt Horia, der lag im Sterben. Und hat sie gesagt, sie riskiert es und sie fährt mit ihren zwei Töchtern nach Syrien, um ihren Vater das letzte noch einmal zu sehen. Und dann sind sie hingefahren und schon bei der Einreise hat man ihr die Pässe abgenommen. Nicht wiedergegeben. Und die waren einen Monat, sollten sie dort bleiben, und haben die vertröstet und haben gesagt, ja, nächste Woche kriegt sie es wieder. Dann ist sie nächste Woche hin und hat den Pass auch nicht bekommen und dann war schon deutlich, die wollen Geld sehen. Dann haben die denen 500 Euro Bestechungsgeld gegeben und haben es nicht rausgerückt. Und dann konnten sie die ganze Zeit nur in Damaskus bleiben, die wollten eigentlich rumreisen in Syrien. Und wir haben auch denen nochmal ein paar hundert Euro gegeben, sodass sie insgesamt mit über 1.000 Euro die Polizei bestochen haben und die Pässe trotzdem nicht bekommen haben. Und dann haben sie einen letzten Termin genannt bekommen, das war der Mittwoch. Am Montag sollte der Rückflug sein. Und haben gesagt, am Mittwoch kriegen sie die Pässe wieder. Und die hatten schon alles Geld an Bestechung, alles schon rausgehauen, über 1.000 Euro. Dann saßen sie den ganzen Mittwoch an der Polizeiwache in Damaskus und haben die Pässe nicht bekommen. Dann kamen sie am Donnerstag wieder und saßen den ganzen Tag, Donnerstag, Polizeiwache. Am Freitag, muslimischer Feiertag, waren sie nicht da. So, und am Sonntag hat es auch geschlossen. Das heißt, am Samstagvormittag kommen sie um 9 in die Polizeiwache und warten seit 2 Stunden und nichts passiert. Dann in dem Moment ruft die Horia, ruft bei meinem Nachbarn, Jamil heißt er mit Vornamen, an. Und Jamil kommt zu uns, Leute, bei Hartl, weil sie ein Wunder brauchen. Und er hat gesagt, am Montag ist der Rückflug, wenn die heute die Pässe nicht bekommen, hat angefangen zu weinen vor mir. Ist ein starker kurdischer Mann, hat gesagt, es kann sein, dass ich meine Frau und meine 2 Töchter niemals wieder sehe. Können Sie beten? Ja, in so einer Situation lernst du schon beten. Ja? Weil da ist jede menschliche Hilfe machtlos. Was willst du machen? Ich kann da nicht hinfahren und die rausholen. Ja? Und haben meine Frau und ich gebetet, vielleicht eine Viertelstunde, das war ein mühsames Gebet. Es war so wie, ja, mir ist es richtig schwer gefallen, das zu glauben, weil ich kann auch nicht meinem Nachbarn sagen, es wird schon gut, gell? Weil da geht es echt um was. Das ist der syrische Geheimdienst und in 2 Tagen ist der Flug. Und er kann nicht nach Syrien einreisen, weil er ist ein Flüchtling, er steht auf der roten Liste. Was will ich machen? Und nach einer Viertelstunde Gebet haben wir innerlich so ein Gefühl, so einen Eindruck wie, okay, ihr müsst es jetzt im Glauben festhalten. Also bleib nicht dabei stehen, nur bitte, lieber Gott, mach bitte, lieber Gott, sondern fang an zu glauben, dass ich dieses Ding jetzt umdrehe. Und dann haben wir gesagt, okay, Herr, wir glauben das. Herr, wir glauben, dass jetzt dieser Polizist aufsteht und in den Nebenraum geht und seine Schublade aufmacht und diese 3 Pässe rausholt. Herr, wir verkünden, dass du stärker bist als die syrische Polizei. Herr, wir glauben das. Und wir haben zu unseren Nachbarn gesagt, die kommen heim. Du wirst es sehen. Du wirst ein Wunder sehen. So, ich bin dann unterwegs gewesen, komme um 1 Uhr zurück, da erzählt meine Frau, dass vor einer Stunde unser Nachbar gekommen war, der gesagt hat, vor einer Stunde hat seine Frau angerufen, dass plötzlich auf einmal der syrische Polizist in den Nebenraum gegangen sei und ohne ein Wort die 3 Pässe ihnen ausgehändigt hatten. Und 2 Tage später, ja, und 2 Tage später war unsere Nachbarfamilie in der Münchner Straße 32 in Augsburg, ich kann das sagen, wo sie wohnen, war zurück in Deutschland und da sind sie heute noch. Könnte alles auch ein Zufall sein, aber ich erlebe halt relativ viele davon. Kurz vorher war auch eine heiße Geschichte, weil manchmal, weißt du, es gibt einen Zusammenhang zwischen diesem Beten, aber dann auch diesen aktiven Glauben. Also nicht nur bei dem Betteln stehen zu bleiben, bitte lieber Gott, mach, sondern sagen, nee, Herr, ich traue dir das zu. Und manchmal klappt es auch nur, wenn du das auch aussprichst. Und das habe ich einmal gelernt. Und zwar, ich habe hier zusammengearbeitet am Lehrstuhl in München mit einem Doktor der Philosophie, so ein, echt, ich mag den voll gern, aber so ein ganz nüchterner, rationaler Denker, gell? Analytische Philosophie, so ein eiskalter Logiker. Ja, so jemand, in dessen Umgebung du dich grundsätzlich intellektuell inkompetent fühlst, weil so wirklich so ziemlich der gescheiteste Mensch, den ich je begegnet bin. Ganz smarter. Und das war auch einer, wo ich echt Hemmungen hatte, immer über meinen Glauben zu sprechen. Ich bin mir vorgekommen wie klein Doofi mit Plüschohren. So wie, wenn der dich irgendwie philosophisch auseinandernimmt, ich, okay, ist schon gut und so. Ja, und ich war da ein bisschen gehemmt. Und dann war das aber so, dass dieser Liebe, mein Freund, der Franz, dass der eben, der konnte da auch nicht mehr weiterarbeiten als Assistent und hat dann einen Job gesucht und er hat keinen gefunden. Der war ziemlich qualifiziert, aber war halt für vieles überqualifiziert und war auch nicht so einfach, was zu finden. Und er hat das 1 Jahr lang probiert und schließlich waren es 13 Monate, unendlich viele Bewerbungen, hatte keinen Job gefunden. Und hat er mich angerufen. Und der Witz ist, der hat mir schon immer mal wieder E-Mail geschrieben und ich habe schon für den immer mal wieder gebetet, aber das habe ich ihm nie gesagt, weil da war ich zu stolz. Weil wie sagst du so einem Wissenschaftler, so einem Akademiker, sagst du, ich bete für dich, ja, das ist so süß, ne? Hast du eine Kerze angezündet für mich, so goldig, ne? So, ja, so ähnlich wie aufs Holz klopfen und toi 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 und so ein Marzipan-Glücksschweinchen, ne, ans Auto. Ja, ne? Ja, und dann hat er mich angerufen, das war etwa am 13. August 2000. 8 oder 9, ich bin mir nicht ganz sicher. Hat mich angerufen und hat gesagt, hey Johannes, ich finde keinen Job, das ist echt krass. Und in dem Moment habe ich einen Eindruck, oder halt einen Eindruck, das klingt so komisch, einfach dieser Gedanke, der geht nicht mehr weg. Manchmal sind die Gedanken, die man hat, die sind besser als die ich normalerweise habe. So meine, die kenne ich in etwa. Und wenn dann qualitativ viel bessere kommen und die gehen nicht weg, dann sind die oft von Gott, habe ich rausgefunden. So, und dann kommt der Gedanke, und dieser Gedanke war, hey, du musst ihm das sagen, dass du für ihn betest. Du musst ihm das sagen. Dann habe ich gesagt, hey Franz, weißt du was? Ich bete für dich. Ich bete für dich, dass du einen Job kriegst. Da hat er so gesagt, oh ja, ist ja nett. Ich weiß ja nicht, ob du da oben einen guten Stand hast. Habe ich gesagt, ob ich einen guten Stand habe? Ich habe einen Sitzplatz in der ersten Reihe. Und ich erwarte deinen Anruf innerhalb von 14 Tagen, dass du einen Job bekommen hast. So sieht's aus. Das war ein bisschen kühn. Ich dachte, wow, das ist wie meinem Nachbarn zu sagen, ja, das war echt kühn. Aber natürlich hat er angerufen, nach etwa 10 Tagen. Er hat natürlich angerufen, den Job hat er heute noch. Natürlich hat er angerufen, dass er einen Job gefunden hat. Ich erlebe solche Sachen. Ich erlebe sie total oft. Ich erzähle jetzt nochmal eine Geschichte, die geht es eher so in den klassischen, so in den christlichen Kontext dran. Ich weiß nicht, wie viele so kirchenaffine Leute unter euch sind oder so. Aber total viel, wenn du an Religionsunterricht denkst und Kirche und Predigt und so, total viel geht ja bei den Leuten da rein und da raus, dass den Eindruck, wie das interessiert keine Person. Ja, das ist irgendwie total, das ist einfach wie weißt du, du kannst deinen Mund fusselig reden und so weiter. Und ich bin ja total witzig und lustig und alles und immer wenn ich bei den jungen Leuten bin, erzähle ich alle witzigen Geschichten und da war ich einmal, da habe ich alle witzigen Geschichten erzählt und es hat keine einzige Seele interessiert. Das war ganz schockierend, das war im schönen Land Tirol und da war ich eingeladen, vor einer Jugendgruppe zu sprechen und das war ein Jugendwochenende und am Freitagabend habe ich angefangen und ich war total witzig, ja, und alles toll und die saßen einfach hinten drin, haben mit ihren Handys rumgespielt und getut und wie als gäbe es keinen Morgen, also die waren überhaupt nicht aufmerksam. Dann kam der nächste Vormittag und ich habe mir wieder was abgehampelt, eine Geschichte nach der anderen und war echt witzig und ich kenne das sonst nicht so. Aber ich hatte echt den Eindruck, das dringt nicht durch zu denen. Es ist wie so, ja, ist nett. So. Und dann kam der Samstagnachmittag, da habe ich über Beziehung und Sexualität gesprochen. Das ist immer das provoziert die Leute voll. Und ich sagte ihnen gleich, hey, die ganzen harten Nummern, wie zum Beispiel, warum ich schon mal bei RTL eingeladen war in der Talkshow. Aus dem einfachen Grund, dass meine Frau und ich vor der Hochzeit nicht miteinander geschlafen haben. Weißt du, manche Leute werden nur in Talkshows eingeladen, wenn sie irgendwas Großartiges geleistet haben oder berühmt sind. Ich habe da nichts vorzuweisen, außer dass wir keinen Sex vor der Ehe hatten. Schon wirst du zu RTL eingeladen. Ist egal. Das nur am Rande. Und wenn du Jugendlichen das erzählst, hey, du bist echt total vom anderen Stern. Also egal. Und ich habe auch das erzählt und alles und lustig und ein Schenkelklopfer nach dem anderen. Und es hat die total nicht gejuckt. Und die haben einfach auf ihren Handys und so. Es waren nicht mal gute Handys, ja. Es waren ganz gut. Jedenfalls Tiroler Handys, genau. Tirolia Handys, genau. Und dann habe ich an dem Tag aber eine der wichtigsten Lektionen über Gebet gelernt, die ich je gelernt habe. Ja? Die Macht vom Gebet. Und zwar sind mein Kumpel Tom, das ist der gleiche mit dem 5er BMW, den gab es aber damals noch nicht. Wir sind da mit meinem alten Volvo gefahren. War auch wild romantisch. Und dann um 6 Uhr, also 18 Uhr, haben wir eine Lagebesprechung gehabt. Und am Abend um 19 Uhr, ich glaube, 19 Uhr, genau, um 19 Uhr, genau, hätte so ein Heiliggeistabend beginnen sollen. Also der eine, der das organisiert hat, der gedacht, ja, machen wir es so mit und dann können die Leute sich für Jesus entscheiden und beten und so. Und dann haben wir uns um 18 Uhr unterhalten und gesagt, wie soll das werden? Ja, wir hatten ja auch keine Musik dabei und gar nichts. Die haben alle keinen Bock, hey, das können wir ja in die Tonne treten. Und dann haben wir um 18 Uhr gesagt, wir müssen jetzt echt beten. Und haben wir angefangen zu beten und das ist jetzt echt nicht romantisch und nicht schön, sondern wir haben angefangen zu beten und es war wie als würde eine Last auf uns kommen. Sowas wie, als würden wir spüren, dieses Gewicht, das um diese jungen Leute echt gekämpft wird. Dass das nicht nur die Frage ist, spielen die auf ihren Handys oder nicht, sondern dass es um ihr Seelenheil geht. Und es war wie, also mich hat es wirklich buchstäblich zu Boden gedrückt und den Tom neben mir auch. Es hat sich angefühlt, wie nicht ich bete, sondern es betet mich. So, ein bisschen wie, ich weiß nicht, ich war schon bei etlichen Geburten dabei, aber ich weiß nicht genau, wie es sich anfühlt, um ehrlich zu sein. Aber das war ein bisschen so ein Gefühl wie, boah, da will was zur Welt kommen, aber das muss durchgekämpft werden. Es war nicht angenehm, es war eher schmerzhaft. Und es war wie so ein Gewicht, eine Last auf uns. Und wir haben gebetet und gebetet und das hat nicht nachgelassen. Und es hat eine Stunde lang nicht nachgelassen. Und dann war um 19 Uhr der Termin, wo dieser Gebets, dieser Abend beginnen sollte. Aber wir hatten nicht das Gefühl, dass da im Gebet schon ein Durchbruch war. Freunde, wir beten, mach mal nur kurz, komm, Herr Jesus, sei unser Gast, segne, was du uns beschert hast, ja. Aber manche Sachen gilt es auch durchzubeten, bis man merkt, das Thema ist durch. Hey, wenn du um Durchbrüche betest in deiner Familie, weil deine Ehe in Scherben liegt oder dein Betrieb in Scherben liegt oder deine Gemeinde, deine Kirche oder Beziehungen zu deinen Kindern oder zu deinen Eltern, das sind nicht Sachen, wo du kurz sagst, lieber Gott, mach das mal Amen. Und wenn nicht gleich alles macht, sind wir total enttäuscht. Das sind teilweise Sachen, die du im Gebet durchkämpfen musst. Und ich bin um 19 Uhr zu dem Veranstalter gegangen und habe gesagt, sorry, fällt aus erstmal. Wir haben noch keinen Durchbruch im Gebet. Das ist so, wie wenn über einem Land noch keine Lufthoheit im Krieg errungen ist, macht es keinen Sinn, die Bodentruppen reinzuschieben. So ähnlich war das Gefühl. Ich habe gesagt, schickt die Kids noch mal zum Tischtennis spielen oder was die gerade machen. Oder Handy, weiß ich nicht. Super Mario Brothers. Und ich bin zurück in das Zimmer. Und in dem Moment, als ich zurückkam in das Zimmer, kam die gleiche Last von Gebet wieder auf uns. Und die blieb und blieb. So, und irgendwann, in einem bestimmten Moment, habe ich auf einmal gemerkt, wow, ich bete gar nicht mehr. Und auf einmal hat sich das ganz friedlich angefühlt und dann schaue ich nach links und ich sehe, dass Tom auch voll entspannt da sitzt. Das war etwa um 20 nach 7, 25 nach sowas. Dann sage ich so zu ihm drüber, hey, wir sind durch, oder? Und er sagt, ja, wir sind durch. Und es war auf einmal ein Gefühl von, hey, da ist jetzt was offen, das ist frei und es ist einfach gut. Ist einfach gut. So, dann sind wir raus und haben gesagt, okay Leute, jetzt fängt's an. Haben wir alle zusammengetrommelt und da war es 19.30 Uhr. Und wir hatten da keine, wenn du das von christlichen Veranstaltungen kennst, keine Lobpreisband und nichts Peppiges, Cooles, nichts dergleichen. Und um 7:30 habe ich gesagt, so, ich erzähle euch jetzt was. Habe ihnen 10 Minuten die total eiskalte, harte Predigt reingedrückt. Ich habe gesagt, so, schau mal her, Jesus sagt, wenn du mir nachfolgen willst, hier verleugne dich selbst, folge mir nach. Stirb deinem alten Leben, das ist alles vorbei. Das wird der radikalste Schutz sein, den du je machst. Wird dich alles kosten, aber ist alles in der Welt wert. Ist total uncool. Aber wenn du das willst, wenn du dich wirklich für Jesus... Weißt du, keine Geschichteln, keine Späße, gar nichts. Sie total konfrontiert mit dem, was Jesus sagt, einfach mit der Realität. Gesagt, wenn du das willst, dann steh jetzt auf vor deinen Freunden und komm hier nach vorne. Wenn keiner aufsteht, ist auch okay, aber das ist das, was es kostet. Eine Entscheidung für Jesus ist nicht sowas wie, ja, nehme ich Panna Cotta oder Creme Brûlée, sondern ist eine echte Lebensentscheidung. Wo willst du hin mit deinem Leben? Und ich hatte das Wort kaum fertig gesagt, sind alle aufgesprungen und nach vorne gerannt. Mit Ausnahme von einem, der hatte sein Leben nämlich schon Jesus übergeben. Sind alle nach vorne gerannt. Die gleichen Teenager, die vorher, Handy und so weiter. So, und dann habe ich gesagt, okay, ich führe euch jetzt durch ein simples Gebet, das werde ich nachher auch hier anleiten, für die von euch, die das machen wollen. Simples Gebet, Jesus einzuladen, Jesus, komm in mein Leben und sei du der Herr. Ich gebe dir das Go, ich gebe dir das Ja für mein Herz. Ich habe die durch so ein Gebet geführt, also ich habe das vorgesprochen und das nachgesprochen, die das wollten, keiner musste. Und schon während diesem Gebet konnten etliche nicht weitersprechen, weil sie so von Weinen geschüttelt waren. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt, Gebet fertig. Ich habe gesagt, okay, jetzt laden wir noch einen Heiligen Geist ein. Und dann habe ich ihnen ein simples Lied zum Heiligen Geist beigebracht und haben wir für jeden Einzelnen gebetet. Am Schluss ist jeder Einzelne, absolut von Tränen durchweicht, am Boden gesessen, gelegen, gekauert, überwältigt von der Kraft Gottes, war ein buddhistisches Mädchen dabei, das sich später taufen hat lassen. Radikale Bekehrungen. Ich habe mit etlichen von denen heute noch Kontakt, obwohl es 6 Jahre oder so her ist. Radikale Lebensveränderungen, radikale Bekehrungen. All das wäre nicht passiert, wenn ich einfach nur meine Geschichten erzählt hätte und vielleicht noch ein gestaltpädagogisches Anspielchen oder sowas gemacht hätte. Freunde, ich muss dieses Flugzeug landen. Ich könnte noch so viel weiter erzählen. Ich überlege gerade, was ich noch zum... Ich will noch... Ich erzähle noch 2 Geschichten zum Abschluss, aber ich muss sie kurz machen. Einfach nur aus jüngerem Datum, weil... Und die werden jetzt ein bisschen gruselig. Die werden ein bisschen gruselig, aber wie gesagt, wir haben ein Gebetshaus, bei dem wir Tag und Nacht gebetet. Daniel, wink mal kurz. Das ist Daniel. Das ist unser Mitarbeiter, der ist einer der ganz gefährlichen Jungs, der ist einer von unserer Nachtschicht, ja, der ihre Gebetszeit ist 0 bis 4 jede Nacht. 0 bis 4. Ja? Wir haben Leute, die beten morgens von 4 bis 6, morgens von 6 bis 8, 6 bis 10, junge Leute, egal wann du rankommst. Jetzt beten Leute an 365 Tagen im Jahr keinen Schließtag, keine Schließstunde, wird Tag und Nacht gebetet. Und es sind fast nur junge Leute. Jetzt eine Konferenz im Januar hatten wir etwa 4.000 Leute und etwa 10.000 im Webstream. Das ist das, was der Herr tut. Ich selber bin katholisch, es kommen viele Leute aus dem katholischen Kontext, kommen viele Leute aus dem evangelischen, freikirchlichen Kontext, ganz unterschiedliche Hintergründe. Das ist das, was Gott tut. Und jetzt kannst du fragen, okay, hat das auch Auswirkungen auf die Stadt, auf Augsburg? Schon ein paar. Wir haben lange für ein Thema gebetet, das in Augsburg ein großes Thema ist. Überhaupt ist es in allen deutschen Städten ein Thema. Das ist das ganze Ding von Menschenhandel und Zwangsprostitution. Leider ein großer Teil von den Frauen, die im Rotlichtmilieu arbeiten, tun das nicht, weil das ihr Traumjob ist, sondern die tun das, weil ihnen von irgendjemandem die Pässe abgenommen wurden und weil sie letztendlich in Sklaverei gehalten werden. Nur, dass die Polizei in fast allen Städten Deutschlands wegschaut. Das ist eine traurige Geschichte. Ich weiß da relativ viele Details, leider. Und in Augsburg war eine gar nicht unerhebliche Drehscheibe. Augsburg hat einen der höchsten Durchschnittsbevölkerungsanteilen, die Migrationshintergrund haben. Und gerade die bulgarische Mafia ist relativ aktiv gewesen in Deutschland, in Augsburg. Und wenn man von mir zu Hause ins Gebetshaus gefahren ist, hat man also etliche Damen an Straßen stehen sehen, an ganzen Ausfahrtsstraßen waren so Vans oder solche Autos mit rotem Licht drinnen und so. Und wir haben gebetet, dass der Herr diesem Ding ein Ende bereitet. Und dann haben wir plötzlich, und zwar als einzige Stadt in Deutschland, vor ziemlich genau einem Jahr, Anfang des Jahres, ein Gesetz bekommen, das Straßenprostitution komplett aufgehoben und verboten hat. Und es ist einer der massivsten Schläge gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution in ganz Deutschland. So, und der Abgeordnete, also nicht der Abgeordnete, der Leiter des Ordnungsreferats der Stadt Augsburg, der das durchgebracht hat, der kennt übrigens das Gebetshaus und weiß, dass wir für ihn beten, der hat für den Bundestag kandidiert und ist im Bundestag gewählt worden und hat zum Ziel, die mittlerweile in Berlin sprichwörtliche Augsburger Lösung oder das Augsburger Modell deutschlandweit zu propagieren. Wir haben die schärfste Polizei, die schärfsten Razzien durchführt. Ja? Kann ein Zufall sein. Dann gibt es was Zweites, was wir total schlimm finden. Und zwar nicht, weil wir die Frauen beschuldigen wollen und in die Ecke stellen wollen. Aber wir glauben, dass wenn Menschen, die noch nicht geboren werden, auf Kosten der Krankenkassen ohne Narkose in Frauenkliniken in Stücke gerissen werden dürfen, man nennt es auch Abtreibung, und das 100.000 Mal jedes Jahr in Deutschland passiert, wir glauben, dass es ein schweres Übel ist. Egal, welche Gründe es dafür gibt, auch verständliche Gründe, ist es ein schreckliches Übel. Und wir haben gebetet, Herr, das kann nicht sein, dass das in Augsburg ist. Wir beten bei Tag und bei Nacht und viele andere Christen auch. Und im April letzten Jahres schlagen wir die Augsburger Allgemeine Zeitung auf und die schreibt, ganz großer Skandal, Riesenversorgungsnotstand, wir haben in Augsburg keinen einzigen Arzt, der Abtreibungen durchführt. Wir haben über 200.000 Einwohner. Das ist ziemlich ungewöhnlich. Ich habe nicht nachgeforscht, ob es noch immer so ist. Ich hoffe eigentlich schon. Aber erstmal im April haben die geschrieben, ja, auch im Klinikum, die sagen überall, ja, nur medizinische Indikation machen sie. Das heißt, wenn das Leben der Frau in Gefahr ist, aber keine sozialen Abtreibungen. Total krass. Kann ein Zufall sein. Kann alles ein Zufall sein. Letztes Beispiel kann auch ein Zufall sein. Wir hatten eine Gruppe von Christen aus dem Kongo bei uns. Ich weiß nicht, wer von euch die politische Situation im Kongo ein bisschen kennt. Kongo ist seit Jahrzehnten von einem schrecklichen Bürgerkrieg geplagt. Und da gab es unterschiedliche Rebellenorganisationen. Und eine, ich weiß nicht, wer von euch das Massaker, das Genozid in Ruanda vor ziemlich genau 20 Jahren, wem das noch in Erinnerung ist, fast 1 Million Menschen umgebracht worden von der Interahamwe, einer Rebellenorganisation. Und viele von diesen Rebellen sind nachher in den Kongo geflohen und haben eine andere Rebellenorganisation gegründet und das war die M23. Und die haben ihr Unwesen getrieben in Kongo. Also was die machen, ist, dass sie Kindersoldaten rekrutieren, dass sie Massenvergewaltigungen, überhaupt Vergewaltigung ist da ein Riesenthema und Problem und einfach hochgerüstet mit alten russischen Kalaschnikows Angst und Schrecken verbreiten. Und diese jungen Christen, also nicht diese, sondern junge Christen aus dem Kongo, waren bei uns im Gebetshaus, haben über die Situation informiert. Die haben gesagt, hey, Freunde, wollen wir als Gebetshaus den Kongo adoptieren? Wollen wir beten, dass dieses Ding endet? Wollen wir beten, dass diese Rebellenorganisation, diese Rebellenarmee aufgelöst wird? Und die 150 Leute oder was, die da waren und vielleicht 500 im Webstream, haben gesagt, okay, wir beten. Und wir haben vielleicht, mei, dreiviertel Stunde, ich glaube, es war weniger als eine Stunde, Daniel, so irgendwie, an dem Abend, wir haben einfach dafür gebetet und haben gesagt, hey, wir wollen ein paar Tage weiter beten. Es war Donnerstagabend. Das ist eine wahre Geschichte, die du auf Wikipedia nachlesen kannst. Am Montag darauf hat der Rebellenführer, der Leiter der M23, sich freiwillig in Ruanda einem Kriegsgericht gestellt, seine Waffen, wer geht freiwillig, wer stellt sich freiwillig dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag? Der. Seine Waffen niedergelegt, nachdem er seit 12 Jahren auf der Flucht war, und die Rebellenarmee hatte sich innerhalb weniger Monate aufgelöst und es gibt sie jetzt nicht mehr. Kann ein Zufall sein, du kannst in Wikipedia nachgucken, M23, Kongo, das sind keine Märchen, die ich erzähle, das ist Realität. Jetzt, ich könnte weitermachen und weitermachen und weitermachen. Ganz vieles ist nicht so spektakulär wie das. Ganz viele Sachen sind kleiner. Und dann erleben wir auch Sachen, wo wir keine Wunder erleben. Ja, wir erleben auch Sachen, wo wir beten und es passiert nichts. Oder wo wir lange beten müssen, bis was passiert. Und es bleiben auch offene Fragen. Gott ist auch kein Automat, sondern er ist unser Freund, er ist unser Partner. Und er ist größer und sieht weiter als wir. Aber du kannst wirklich mit ihm rechnen in deinem Leben. Aber es steht und fällt mit einer kleinen Grundsatzfrage. Und die lautet, willst du ihm dein Herz aufmachen oder nicht? Du kannst der Herr deines eigenen Lebens sein, aber das ist auf Dauer ganz schön einsam, weil es gibt so viele Dinge, auf die hast du aus dir selber heraus keine Antwort. So, du musst es nicht tun, aber es ist ein Angebot. Wenn du das möchtest, bete ich jetzt einfach mal und du kannst in der Stille deines Herzens mitbeten, wenn du das willst. Es läuft einfach drauf raus zu sagen, Gott, wenn das wirklich wahr ist, was der erzählt, wenn du wirklich so bist, wenn das wirklich wahr ist, hey, dann will ich dich auch erleben, dann will ich, dass du in mein Leben kommst, dann will ich, dass du Teil meines Lebens bist. Lass uns einfach so machen, wenn es für euch okay ist, würde ich vorschlagen, dass ihr einfach die Augen zumachen, weil es eine ziemlich persönliche Sache ist und wenn du Lust hast, dieses Gebet zu beten, sagen, Herr, ich will wirklich auch, dass du auf die Art und Weise mein Leben kannst. Kannst einfach die Hand heben, dann weiß ich, wo du bist, wer du sitzt und ich bete hier von vorne für dich. Es ist kein öffentlicher Akt oder sonst was. Okay, ich sehe dich, heb einfach kurz die Hand. Okay, danke, danke. Einfach lass die Augen einfach zu. Alles klar, super, wow, über 20 Leute oder so. Könnt die Hände wieder runternehmen. Und ich bete einfach kurz nach und wenn du willst, kannst du in der Stille deines Herzens das einfach mitbeten. Gott, ich danke dir, dass du mich erschaffen hast. Ich danke dir, dass du mich kennst und dass du mich liebst. Und Gott, wenn das wahr ist, was hier erzählt wurde, dann bitte ich dich, komm du auch in mein Leben. Jesus, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich nehme dieses Geschenk heute an. Bitte komm in mein Leben und mach mein Herz neu. Erfüll mich mit deinem Heiligen Geist und mit deinem Frieden. Und vergib mir meine Schuld. Und wenn dir jetzt was einfällt, wo ein Lebensbereich von dir überhaupt nicht in Ordnung ist, vielleicht eine Beziehung, in der du bist, die nicht gut ist, oder wo du einfach betrogen hast oder das in Unvergebenheit lebst, kannst du das jetzt Jesus bringen und sagen, Jesus, schau mal her, ich will was Gutes und was Richtiges in deinen Augen. Bitte vergib mir das, wo ich echt daneben liege und zeig mir, wie ich rauskomme aus dem Schlamassel, das ich selber verursacht habe. Danke, Herr, dass du alles neu machen kannst. Wir beten das im Namen von Jesus. Amen. Amen. Ich freue mich, dass ihr mir so lange zugehört habt am späten Abend. Wenn ihr weitere Infos über das, was ich mache, über das Gebetshaus und so haben wollt, ich habe auch einen Podcast, dann könnt ihr einfach meinen Namen googeln, Johannes Hartl, gibt es ganz viele Sachen im Internet, auch auf YouTube, oder gebetshaus.org, Wir haben hier hinten auch einen kleinen Büchertisch, wo wir Produkte von mir haben. Ich will nur auf drei ganz kurz hinweisen. Es gibt verschiedene Vorträge. Das eine ist, ich habe eingemacht über Gott und Geld. Wen das mehr interessiert, da geht es über Gott und über Geld. Und wie das zusammenhängt. Dann, wenn du sagst, das Thema im Gebetshaus, da hat er nicht viel drüber gesagt. Warum soll das? Was soll das und worum geht es da? Hier so eine kleine CD, die heißt, was ist das Gebetshaus? Und dann, wenn du gerne Musik hörst, ich bin auch ein Songwriter und Musiker und habe mit einem schönen Steinway-Flügel und Cello und ein paar coolen Sängern eine CD aufgenommen, die heißt Augenlieder. Das sind 12 Lieder, die ich geschrieben habe und sehr ruhig, sehr akustisch arrangiert. Ich wünsche euch ganz viel Segen. Gott mit euch. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.